Ja, zunächst mal, liebes Ehepaar Seidlitz, liebe Gemeinde, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind extra zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, so fängt es meistens an, dass wir Grüße mitgebracht haben. Und zwar sollen wir ganz herzlich grüßen vom Pastor Dr. Bernhard Olpen und seiner Frau Febe vom Christlichen Zentrum in Düsseldorf. Da waren wir gestern, haben ein Seminar zum Thema Burnout gehalten. Und sie hätten uns wahnsinnig gern auch heute im Gottesdienst gehabt. Wir haben gesagt, wir müssen Prioritäten setzen. Campen ruft. Dann können wir nicht, uns nicht verweigern. Also es ist wirklich schön, dass wir heute bei Ihnen sind und freuen uns auch auf den Gottesdienst miteinander, jetzt auch auf die Predigt oder auf den Vortrag, auf das Thema zu hören. Aber damit Sie überhaupt wissen, wer wir überhaupt sind, ich nehme an, die wenigsten von Ihnen werden uns kennen, wollen wir uns Ihnen kurz mal vorstellen.
Ja, genau. Und wir kommen aus Bayreuth und das ist eben auch der Kontakt zu Bernhard und Febe Olpen. Die waren ja lange in Bayreuth, in der FCG, in der Gemeinde und wir kennen uns schon Jahre aus der, ja so 15 Jahre ungefähr, ja aus Bayreuth eben und waren da sehr aktiv in der Allianz miteinander, haben immer Allianz Gebetswoche miteinander gemacht und andere Projekte, auch Evangelisationen haben wir zusammen gemacht und da kennen wir uns schon sehr lange und sind auch befreundet und waren auch gestern Abend dann zusammen, es war sehr schön, dadurch, dass sie jetzt so weit weggezogen sind und danke, das macht gar nichts, weil,
so können wir es machen.
Genau, super, ganz prima.
Ja, genau.
Prima. Ja, das Perfekt. Ist schon wichtig, auch die Techniker. Und was machen wir in Bayreuth? Also wir haben jetzt schon eine ganz lange Zeit dort eine psychologische Praxis. Wir sind, das wurde schon gesagt, Diplompsychologen, Psychotherapeuten und arbeiten da frei. Und zu uns kann jeder kommen, Christen, aber auch Menschen, die noch keine Christen sind. Und dann die Besonderheit bei uns ist eben, dass wir die Arbeit als Christen machen. Und das wissen auch alle Klienten. Wir haben auch ein Kreuz und eine Bibel dort liegen. Und es kommt eigentlich immer sehr gut an im Sinne der Offenheit. Denn jeder, wir sagen immer, jeder Therapeut hat auch ein Menschenbild und arbeitet ja wissenschaftlich oder fachlich. Aber jeder hat ja auch eine Glaubensüberzeugung. Und wenn es die Glaubensüberzeugung ist, dass es eben keinen Gott gibt oder eine andere. Und das begrüßen eigentlich die Klienten deswegen, weil oft ist es so, dass man eher während der Therapie dann, dass es zu Sinnfragen kommt, wie heute ja das Thema ist, und dass dann die Klienten oft während der Therapie erst herausfinden, wie der Therapeut da tickt und dass es manchmal gar nicht zusammenpasst. Und wir sind da sehr offen. Wir lassen auch erstmal jeden stehen. Wir wollen denen auch wie ein guter Arzt helfen. Aber sie wissen das auch von uns und wir sagen da auch was dazu. Das ist mal so das eine. Und das in der Praxis ist auch so, dass wir ja Einzelne haben, aber dadurch, dass wir das als Paar machen, haben wir natürlich viele Ehepaare auch und Paare, die zu uns kommen. Also wir machen viele Eheberatungen. Das bietet sich ja auch an, da sind wir auch immer zu viert und da kann man sich auch mal zu Einzelgesprächen aufteilen. Und ansonsten kommen aber auch noch Einzelne, auch Singles oder Menschen, die verwitwet sind oder andere Lebensumstände haben natürlich. Auch wegen anderen Themen, Ängsten, Depressionen, Zwänge sind ein großes Thema mittlerweile, Entscheidungsschwierigkeiten, also so ganz viele Sachen auch. Manchmal geht es auch im Umgang mit Verwandtschaft, mit den älteren Eltern, also es gibt ganz viele Themen. Und der andere Schwerpunkt ist eben, dass wir rumreisen sozusagen, ne? Und dass wir Vorträge und Predigten halten, in ganz Deutschland eben. Und das machen wir halt sehr gern und das ist für uns immer noch ein Vorrecht. Wir machen das ja schon länger, dass wir das zusammen machen dürfen.
Ja, wenn Sie mehr zu uns und unserer Arbeit wissen möchten, auch wo man uns erreichen kann, Internetseite etc. Ich weiß nicht, ob es für Sie jetzt relevant ist, ist doch ein bisschen entfernt, aber vielleicht kennen Sie jemanden oder möchten es gern weiterempfehlen, dürfen Sie gern diese blauen Flyer mitnehmen, der liegt auch vorne aus. Psychologos, so heißt unsere Arbeit. Psychologe steckt drin und Logos das Wort Gottes. Ja, die Grundlage unserer Arbeit. Psychologos dürfen Sie gerne mitnehmen. Gut, ja, soweit erstmal. Ich weiß nicht, wir haben es zwar schon angedeutet, aber ob Sie wissen, worum es eigentlich geht heute Morgen? Manche sagen, ich gehe einfach hin, irgendwas Gutes wird schon geben. Wie beim Chinesen, irgendwas wird schon sein. Auf das Suche nach Sinn. Für welche Ziele lohnt es sich zu leben? Und da gab es die Geschichte von dem Piloten, der also im Flug ist Und dann sagt er über Lautsprecher zu seinen Passagieren, ich habe zwei Nachrichten für Sie, eine gute und eine schlechte. Die gute Nachricht ist, wir haben richtig Rückenwind und sind schneller unterwegs, als wir dachten. Die schlechte ist, wir haben die Orientierung verloren, wissen gar nicht wohin. So geht's vielen Menschen. Die sind zwar sehr schnell und zügig unterwegs, aber keine Ahnung wohin. Das Ziel, der Sinn ist irgendwie aus dem Blick geraten, ist irgendwie verloren gegangen. Jetzt, wenn Sie heute Morgen oder überhaupt mal jemanden fragen wollten, was ist der Sinn des Lebens? Wofür bin ich eigentlich da? Wen würden Sie fragen? An wen würden Sie sich vertrauensvoll wenden? Man kann seine Suchmaschine eingeben. Sinn des Lebens. Ja, bitte, ja. Ach, oh, da sind wir, genau, Entschuldigung. Genau, also, mein Vater, ja, das wäre auch eine Idee. Interessant, dass man ihm das zutraut, dass er da die Weisheit hat, sehr gut. Heutzutage wenden sich ja viele, früher hat man sich an einen Pfarrer gewandt, an Pastor, an Priester, macht man ja heute nicht mehr. Heute geht man entweder zum Psychologen oder zu Esoterikern, zu irgendwelchen Menschen, die Heilungsversprechen machen und es ist ein lukratives Geschäft. Da kann man viel damit verdienen. Vor kurzem war ein Mann bei mir in der Beratung, sagte, ich weiß nicht, bei uns kostet es auch ein bisschen Geld ab dem zweiten Gespräch, ob ich mir das leisten kann. Dann habe ich schon überlegt, ob ich ein bisschen ihm entgegenkommen soll finanziell. Und da kam raus, dass er gesagt hat, wissen Sie, ich habe mein ganzes Geld bei Heilpraktikern gelassen. Mit dubiosen Angeboten. Deswegen hat er jetzt kein Geld mehr fürs Richtige, fürs Sinnvolle. Schade. Na, die haben ihm wirklich das Geld aus der Tasche gezogen mit Tausenden von Euro. Für etwas, was nicht die Seele gefüllt hat. Und ich habe ihn gefragt, haben Sie Frieden? Haben Sie Frieden im Herzen? Mm-mm. Irgendwann, können wir das nächste? Irgendwann in unserem Leben bricht mal die Frage auf, warum bin ich überhaupt da? Irgendwann gibt es mal so eine Sehnsucht. Und wir merken, das kann doch nicht alles sein. Irgendwie spüren wir einen Mangel und wir merken irgendwas, und das ist bei jedem von uns so, das ist eine der sieben Menschheitsfragen, die wir haben, der Sinn des Lebens. Für was bin ich eigentlich da? Auch der Atheist muss die Frage für sich beantworten. Und dann sagt man sich, wenn man so klein ist, ach, wenn ich erst mal in die Schule komme, dann wird mein Leben sinnvoll. Er ist an der Schule, ab dem zweiten Schultag, ach, so prickeln ist doch nicht. Wenn ich erst mal den Abschluss habe, dann. Wenn ich erst mal meine erste Freundin habe, dann. Wenn ich erstmal einen Führerschein habe, wenn ich erstmal 18 bin, aber dann geht's los. Dann geht's Leben so richtig los. Wenn ich erstmal eigenes Geld verdiene, wenn ich erstmal von zu Hause ausgezogen bin, wenn ich erstmal einen eigenen Lebenspartner habe, wenn ich erstmal Kinder habe, ach, wenn die Kinder endlich erstmal aus dem Gröbsten draußen wären, wenn die Kinder endlich mal aus dem Haus wären, dann können wir wieder aufblühen. Wenn wir endlich in Rente sind, dann können wir so richtig leben. Und dann sehe ich die beiden Rentner mit 65 auf ihrer Bank sitzen und dann unterhalten sie sich und sagen sie, weißt du noch damals, wie schön das war? Und dann erinnert man sich an diese Zeiten, von denen man damals immer gesagt hat, wenn ich erstmal aus dieser Zeit draußen bin, dann fängt mein Leben richtig an. Ist doch, also wenn es nicht so makaber wäre, könnte man drüber lachen. Da könnte man sagen, die erinnern sich an eine Zeit, von der sie sich immer weggehofft hatten. Der Deutsche wird im Durchschnitt, die Männer 74 Jahre alt, die Frauen 81 momentan. Können Sie mal selber noch rechnen, wie viel Zeit Sie haben, dass Ihr Leben noch sinnvoll werden könnte. Bei manchen müssen Sie schon Minus rechnen. Sind schon fällig. Der Fritz Schroth, Leiter der christlichen Gästehäuser in Bischofsheim und stellvertretende Vorsitzende des Evangelischen Seniorenwerkes und auch Mitglied der Bayerischen Kirchenleitung, selber schon über 70, der hat mal das schöne Zitat gesagt, wer als älterer Mensch keine Verantwortung mehr übernimmt, dessen Leben wird vom Egoismus bestimmt. Und er geht unter im Bermuda-Viereck, so hat er es genannt, im Bermuda-Viereck, aus Haus, Garten, Fernsehen und Fernreisen. Ich sag's nochmal, wer als älterer Mensch keine Verantwortung mehr übernimmt, dessen Leben wird vom Egoismus bestimmt. Und er geht unter im Bermuda-Viereck aus Haus, Garten, Fernsehen und Fernreisen. Wohin ist eigentlich mein Leben unterwegs? Was ist eigentlich das Ziel? Weil sonst wäre ja alles sinnlos. Und deswegen Naja, die meisten Menschen wissen ja eigentlich mit ihrer Zeit nicht mehr so richtig was anzufangen, weil sie das Gefühl haben, im Angesicht des Todes ist ja doch alles keinen richtigen Sinn. Und dann sucht man halt, den Augenblick zu genießen. Wie oft haben wir schon gehört, nach einer Krise von Menschen, was haben sie denn daraus gelernt? Jetzt haben wir daraus gelernt, dass wir das Leben mehr genießen müssen. Jetzt haben wir eine schwere Krankheit überstanden, haben eine schwere finanzielle Not überstanden und jetzt haben wir gemerkt, wie kostbar das Leben ist und jetzt müssen wir noch mehr rausholen und noch mehr reinpacken. Das war ihre Lehre, die sie daraus gezogen haben. Und ist politisch korrekt und alle applaudieren und sagen, genau, hast du recht, lass dein Leben noch mehr genießen. Keiner sagt, ich muss mein Leben mehr nutzen. Ich muss es ab jetzt sinnvoller gestalten. Was habe ich eigentlich vorher für einen Unsinn gemacht? Wie es Ulrich Parzani immer gesagt hat, wer nach einer Krise im selben Trott weitermacht, ist ein Trottel. Kleines Sprachspiel. Also irgendwas muss es doch bewirken. Wissen Sie, dass normalerweise heutzutage ein durchschnittlicher Deutscher, hochgerechnet, im Laufe seines Lebens wahrscheinlich 8 Monate mit dem Beantworten von E-Mails verbringen wird? Also bei mir ist es deutlich mehr, bei meiner Frau. Und 6 Jahre in sozialen Netzwerken, 6 Jahre seines Lebens, hochgerechnet, von heute aus gesehen. Ist echt die Frage, ob das sinnvoll ist. Und dann lese ich Antoine de Saint-Exupéry, 1943, von dem stammt der kleine Prinz. Und er hat 1943, kurz bevor er dann verschollen wurde im Krieg, hat er an einen General folgenden Brief geschrieben, 1943. Er schreibt, ach, es gibt nur ein Problem, ein einziges in der Welt. Wie kann man den Menschen eine geistige Bedeutung, eine geistige Unruhe wiedergeben? Etwas auf sie herniedertauen lassen, was einem gregorianischen Gesang gleicht. Sehen Sie, schreibt er, man kann nicht mehr leben von Eisschränken, von Politik, von Bilanzen und Kreuzworträtseln. Man kann es nicht mehr. Und damit hat also Exupéry beschrieben, dass moderne Menschen damals keinen wirklichen Sinn im Leben mehr kennen. Und das Schlimme für ihn war, dass der Mensch von damals das nicht einmal mehr als Mangel empfunden hat. Man hat sich daran gewöhnt. Und der Mensch hat sich mit Dingen des Fortschritts beschäftigt, hat er geschrieben, mit Dingen der Wirtschaft, der Unterhaltung und hat den Sinnmangel gar nicht mehr als Mangel erlebt. Und dann passiert etwas mit dem Menschen, hat er damals geschrieben, was Saint-Exupéry das resignierte Geschehenlassen bezeichnet. Das resignierte Geschehenlassen. Und dann schreibt Exupéry schließlich, dass die Menschen Gott so bitter nötig hätten. Das war eine Beobachtung vor über 70 Jahren. Wie geht's denn den Menschen heute? Ich finde, es ist genau dasselbe. Da hat sich nicht viel geändert seitdem. Ich habe viel auch junge Menschen in der Beratung. Frauen kommen immer zu meiner Frau im Einzelgespräch, Männer immer zu mir. Und ich bespreche das öfters mal mit jungen Männern, dass ich sage, sie haben 3 wichtige Weichenstellungen in ihrem Leben. Die werden alles prägen und alles bestimmen. Die wichtigsten Weichenstellungen in ihrem Leben, 3 Stück. Das erste ist der Glaube. Irgendwann müssen sie mal entscheiden, wollen sie glauben, an wen, an was wollen sie glauben. Also irgendwann muss ich diese Frage nach Gott mal für mich beantworten. Dann die zweite Frage ist Lebenspartner, ja oder nein, wenn ja, wen. Und die dritte große Entscheidung ist Beruf oder Berufung. Wofür will ich meine Kraft? Will ich meine Talente, meine Charismen, auch meine Gaben von Gott einsetzen? Und es gibt 2 Gefahren, die Burnout auch begünstigen. Das hatten wir gestern in Düsseldorf 1 Tag lang. Eine große Burnout-Gefahr bei der Frage nach dem richtigen Beruf, nach dieser Weichenstellung. Ganz schlimm ist es, wenn ich gegen meine eigene Überzeugung arbeiten muss. Das ist ganz schlimm. Und wenn ich eine sinnlose Arbeit habe, als sinnlos empfunden. Also wenn ich eine als sinnlos empfundene Arbeit machen muss oder wenn ich gegen meine eigene Überzeugung arbeiten muss. Das ist eines der größten Burnout-Risiken für Menschen heutzutage. Deswegen überleg dir gut, welchen Arbeitsplatz du wählst, welche Arbeit du dich hingeben willst. Jede Entscheidung hat Konsequenzen für die Zukunft. Das sollte man in diesen 3 Punkten keine Kompromisse machen. Ich habe einen Mann vor kurzem in der Beratung gehabt, ein ganz netter, intelligenter Mann, Christ, arbeitet in der Gemeinde aktiv mit. Jeden Sonntag hilft er in der Gemeinde im Gottesdienst. Toller Mann. Der hat nur ein Problem. Er arbeitet als Manager im mittleren in der Führungsebene, arbeitet er in einer Firma, die Produkte herstellen, die Menschen vernichten. Ich sage jetzt mal nicht, welche Branche. Gibt es verschiedene Branchen. Und die Produkte, und da gibt es auch gar keine Diskussion drüber, das ist eindeutig, sagen auch alle, die dort arbeiten, die Produkte helfen mit, dass Menschen kaputt gehen. Das sage ich, irgendwann kamen wir im Gespräch mal drauf, sagen Sie, was machen Sie da nochmal genau? Das und das. Das heißt, Sie helfen mit, dass diese Produkte hergestellt werden. Ja, genau. Sag ich, wie kriegen Sie das mit dem Christsein zusammen? Ja, sagt er, ich stelle die jetzt nicht direkt her, ich bin ja eher Management. Dann sage ich, das heißt also, Sie helfen mit, dass die Produktion perfektioniert wird, dass man noch schneller und noch besser diese Produkte herstellen kann, die dann Menschen umbringen. Ja, wenn Sie es so natürlich sagen, sage ich, ja klar, sage ich so. Wie soll ich es sonst sagen? Ist doch die Wahrheit, oder nicht? Dann sage ich, wie kriegen Sie das mit Ihrem Glauben zusammen? Sie arbeiten noch in der Gemeinde mit. Sie können doch nicht am Sonntag geistliche Lieder singen und beten und am Montag mithelfen, dass Menschen kaputt gehen. Wie können Sie denn nachts noch ruhig schlafen vor Gott? Was wollen Sie später mal zu Gott sagen, wenn Sie vor Ihrem Schöpfer stehen und sagen, du, ich habe meine ganze Arbeitskraft, meine Gesundheit, meine besten Jahre dafür eingesetzt, dass Menschen vor die Hunde gehen? Da möchte ich nicht in Ihre Haut stecken. Ja, was soll ich denn machen? Ja, natürlich einen Beruf wechseln, was denn sonst? Ja, Sie stellen sich das so leicht vor, Herr Heldner. Sag ich, ja, ich stelle mir das relativ einfach vor, genau. Ist da gar keine Diskussion drüber, wenn Sie noch Christ bleiben wollen. Naja, sagt der Heldner, jetzt hören Sie langsam mal wieder auf. Das war ihm zu viel. Sag ich, ja, ich höre auf. Ich möchte Sie da nicht nerven, nicht nötigen. Ich sag's nur ein einziges Mal, nämlich heute, und dann ist der Kairos, der Zeitpunkt für Buße vorbei. Aber einmal, heute sage ich es wenigstens noch, kehren Sie um. Gehen Sie raus aus der Firma, Sie machen sich schuldig. Sagte, ja, und dann habe ich gesagt, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie da gelandet sind? Ja, da hat er Praktikum gemacht und dann haben die ihn übernommen und dann hat die Karriere gelockt, dann hat er gut verdient, dann hat er promoviert, dann ist er aufgestiegen, also da finden die ihn richtig gut. Ne? Und dann haben sie ein Haus gekauft, er sagt, ein zu großes Haus, interessant, zu groß, aber das Geld war da. Und dann haben sie mehrere Kinder, die studieren alles, kostet Geld, dann wollen sie 2-3 Mal im Jahr in Urlaub fahren, das muss alles finanziert werden. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie nichts suchen, ich suche eine Stelle für Sie. Also ich habe das jetzt nicht aktiv gemacht, aber ich habe dafür gebetet und habe die Ohren offen gehalten. Und wie es Gott so will, nur wenige Wochen später hat sich im Nachbarort von ihm, auch bei einer großen Firma, hat sich tatsächlich eine ihm gemäße Stelle aufgetan. Habe ich ihm gesagt, schauen Sie, Stelle frei für Sie. Sagte, ja, da muss ich erst umlernen. Sag ich, ja, das müssen Sie in Ihrer Firma doch auch. Müssen Sie doch auch dauernd Weiterbildung machen. Ja, und dann hat er sich doch erkundigt. Da kriege ich aber 1.000 Euro im Monat weniger. Sag ich, 1.000 Euro in Ihrer Gehaltsklasse ist ein Witz. Ja, der hat richtig gut verdient. Ja, trotzdem, ich weiß nicht recht, hat er bis heute nicht gemacht. Ich sage auch nichts mehr dazu. Ich bete für ihn, aber er hatte seine Chance. Ich habe es ihm gesagt und ich habe ihm auch versprochen, ich rede nicht mehr drüber. Aber mein, was macht er mit seinem Leben? Das sind Weichenstellungen. Das ist am Sinn vorbeigelebt. Unheimlich. Wann macht sich überhaupt jemand auf die Suche nach Sinn? Naja, dann meistens in der Krise. Wenn irgendwie es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Wenn irgendwelche schwerwiegenden Dinge passieren, dann fragt man überhaupt nach dem Sinn, wenn das Leben so dahin läuft und dahin plätschert und alles funktioniert. Warum soll man da groß nach dem Sinn fragen? Läuft ja alles. Das ist übrigens auch einer der tiefen Sinne von Gott, warum es Krisen manchmal gibt, damit die Menschen überhaupt erst anfangen zu fragen. Weil wenn es läuft, fragt man nicht. Wenn es läuft, will man alles so beibehalten, wie es ist. Auch wenn es schlecht ist in Gottes Augen. Aber erst wenn irgendwas in Unordnung gerät, dann fängt man an nachzufragen. Ob das denn eigentlich so in Ordnung ist, was man da macht. Wir wollen heute Morgen auch mal diese Frage uns leisten, und zwar als echte Frage. Also es gibt ja auch unechte Fragen. Unechte Fragen haben wir früher mit dem Lehrer gestellt. Herr Lehrer, haben Sie eigentlich in der Zeitung das und das gelesen? Was sagen Sie dazu? Auf gut Deutsch, wir wollten die Stunde rumkriegen. Wir wollten gar keine Antwort. Wir haben uns dann Fragen ausgedacht, wie wir ihn bei Laune halten. Manche Lehrer waren so dankbar und sind darauf eingegangen. Und dann konnte man immer abgefragt werden, dann hat man die Stunde überlebt. Das sind unechte Fragen. Echte Fragen ist, ich will wirklich eine Antwort drauf wissen. Weil die Antwort würde mich verändern können, im besten Fall. Das wäre eine echte Frage. Das wäre doch mal schön, wenn wir das mal wagen würden. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Tag heute, der 24. April 2016, wird nie wieder kommen. Einmalig. Die Stunde jetzt ist einmalig, wird nie wieder kommen. Ist vorbei. Mein ganzes Leben geht nur einmal vorbei. Und wir kennen Leute, die Sterbende begleiten und die sagen, sie haben noch nie einen Sterbenden kennengelernt, der irgendwas bereut hätte, so nach dem Motto, Mensch, jetzt bin ich auf dem Sterbebett, wäre ich doch mehr ins Büro gegangen. Blöd, dass ich die und die Aktenordner nicht auch noch bearbeitet habe. Und hätte ich nur mehr, wer wird Millionär geschaut? Schade, dass ich ein paar Folgen verpasst habe. Das sagt kein Mensch. sondern die Menschen sagen immer nur zwei Dinge. Ich hätte mich mehr um Gott kümmern müssen, weil dem werde ich gleich gegenübertreten. Und ich hätte mich mehr um meine Familie kümmern müssen und jetzt sagen müssen, wie lieb ich sie habe. Irgendwie habe ich das immer versäumt. Das ist das, was den Menschen dann wirklich nachgeht. Und da merkt man schon, das sinnvolle Leben würde in diese Richtung gehen können. Also sinnvolles Leben ist ein Leben, mit dem ich auch in der Todesstunde noch bestehen könnte. Darüber wollen wir uns Gedanken machen.
Ja, wann erlebt jemand sein Leben als sinnvoll? Wann erlebt jemand sein Leben als sinnvoll? Da gibt es tatsächlich Untersuchungen drüber aus der Soziologie und da kam raus, dass es vier Aspekte geben muss. Oder das wäre gut, wenn es die geben würde. Und dann haben die Menschen das Gefühl, ja, es ist ein sinnvolles Leben. Ja. Ja, das erste ist, sinnvolles Leben braucht Ziele. Das haben wir ja gerade gesagt. Der Mensch lebt eigentlich immer auf ein Ziel hin, in der Regel, wenn es normal läuft. Das können große Ziele, kleine Ziele sein. Menschen wollen etwas erreichen. Das können ganz alltägliche Sachen sein. Man Familienfest organisieren. Das können große Sachen sein. Ja, und immer werden die Ziele oder oft mit einem ideal gedachten Zustand verbunden. Das heißt, ich verspreche mir Glück davon oder keine Geldprobleme mehr, durch einen Lottogewinn zum Beispiel, was manche Leute sich erträumen, oder den Traumjob oder was auch immer, den Traumpartner. Und bei manchen ist es, selbst wenn diese Dinge bei Licht besehen kaum realisierbar sind, ja, kann sein, dass man dem ein vergeblich nachjagt, noch den besseren Partner, noch den Menschen, der noch besser passt und der dann der Richtige ist. Und ja, manche suchen das ja immer noch weiter. Und es ist dann wie so ein Esel mit einer vorgestreckten Mohrrübe. Man läuft eigentlich immer weiter und so verbringen wir dann auch das Leben. Aber irgendwie braucht der Mensch Ziele. Das ist mal das eine. Das andere ist, sinnvolles Leben braucht feste Wertvorstellungen. Wertvorstellungen. Also das kann natürlich kulturell sehr verschieden sein, aber Wertvorstellungen sind wichtig, weil wir ja dann das Verhalten, unser Verhalten darf vor uns und vor anderen rechtfertigen. Und wenn sich auch jemand seiner Werte sicher ist, dann kann er selbst einer schwierigen Lebenssituation noch einen Sinn abgewinnen, auch schweren Dingen. Kann man sagen, ich weiß jetzt, ne, ich bin zwar jetzt in der Krise, in der Situation, aber ich kann das trotzdem überstehen oder ich sehe da noch einen Sinn drin. Also zum Beispiel, ne, eine Frau, die zu mir gesagt hat, ich habe meinen Mann verloren, aber ich weiß, dass er jetzt bei Gott ist und dass er es da leichter hat, dass er da ohne Schmerzen ist und da kann ich jetzt einen Sinn drin sehen. Ich kann jetzt nicht mehr mit ihm zusammen sein, aber der Sinn ist einfach, dass es ihm jetzt besser gehen kann. Warum sind Werte auch noch wichtig? Dass, weil wir halt in der Zeit der Reizüberflutung leben, in der Informationsüberflutung. Man weiß ja gar nicht, man kann sich ja immer informieren und manche machen das ja so, die müssen immer informiert sein. Die müssen immer ihre E-Mails checken und immer alle Nachrichten dann und Berichte sehen. Ne, das ist ja durchaus auch wichtig. Ich finde auch, dass man wissen soll, was auf der Welt so halbwegs passiert. Aber da kann man ja auch Stunden verbringen, verpasst vielleicht das eigene Leben, ist dann zwar informiert, was gerade in Timbuktu ist, ne? Aber was vor der eigenen Haustür ist, das, ja, das übersieht man manchmal. Ne? Und deswegen brauchen wir Werte, weil wir müssen ja sortieren können, was wertvoll ist, was sinnvoll ist und was nicht. Und was für mich momentan auch wichtig ist und was eben nur interessant ist, also interessant wäre vieles, aber was ist jetzt relevant, wichtig, wertvoll für mich und ja, für andere um mich herum. Das sind die Wertvorstellungen. Dann als drittes, sinnvolles Leben, hat man herausgefunden, braucht das Gefühl der Kontrolle. Der Kontrolle. Die Menschen müssen die Überzeugung haben, dass das Leben irgendwie lenkbar oder zumindest beeinflussbar ist. Denn wenn ein Mensch sich permanent ausgeliefert fühlt, also Ohnmacht erlebt, sich machtlos fühlt, dann ist es in der Regel eigentlich depressiv machend. Ne? Das nennt man auch, gibt es einen Fachbegriff, gelernte Hilflosigkeit. Da gab es dann früher ganz unschöne Experimente damit, auch mit Tieren. Die hat man dann in so eine Lage gebracht, dass sie, egal was sie gemacht haben, also es war ein Durcheinander von Belohnung und Bestrafung. Die wussten eigentlich nicht, kriegen sie jetzt Futter oder einen Stromschlag. Also natürlich ganz schrecklich, was man damals gemacht hat. Aber da hat sich dieses Konzept herausgebildet, dass wenn der Mensch eigentlich gar nicht mehr sortieren kann, was bringt jetzt etwas Gutes vor und was schadet mir und es ist alles so willkürlich, dass er dann eigentlich aufgibt und dass er sagt, eigentlich ist alles, ja, ich kann eigentlich nur da sitzen und nichts tun und es geschieht irgendwas. Also man entwickelt dann so eine fatalistische Einstellung Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Oder umgekehrt zu sagen, man braucht das Gefühl der Kontrolle. Selbst in einer Situation, wo der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, wo man eben dann das Gefühl hat, es ist jetzt erstmal etwas, was nicht mehr so ist wie vorher. Zum Beispiel bei Trauerfällen ist es so, dass gerade dann gewisse Rituale und Strukturen genau wichtig sind, weil die Menschen dann dadurch einen Halt gewinnen. Die vertrauten Personen, wir sagen zum Beispiel auch die Freunde, die vorher eng waren, die sollen sich nicht aus Angst oder Unsicherheit zurückziehen, weil dann haben die Trauernden immer das Gefühl, was habe ich jetzt, ich habe jetzt eine Krankheit oder ich habe Trauer oder was, jetzt ziehen sich die Leute zurück. Und andere wiederum, die so ein bisschen ihr Helfersyndrom haben, die sind dann, die sind vielleicht ganz fremd, aber die stehen dann schon vor der Tür und wollen schon Händchen halten. Da muss man erstmal fragen, ne, ob man jetzt vielleicht auch der richtige Helfer ist. Ne? Es kann ja sein, dass ich helfen will und Nähe herstellen will, aber der Betroffene ja damit überfordert ist. Ne? Manche machen gern Krankenhausbesuche und viele freuen sich, aber manche sagen, oh, da ist ja auch eine intime Situation, da möchte ich jetzt nicht von allen besucht werden. Ne? Also das darf man auch als Christ, darf man da auch Unterschiede machen. Und das ist ja auch ein Gefühl der ja, eine Kontrolle, dass ich dann vertraute Menschen um mich herum haben, dass die sich nicht zurückziehen. Ne? Aber auch überhaupt ja jegliche Form von Ritualen. In der Beratung ist es so, dass auch da eine gewisse Form von Kontrolle ist, dass Menschen, ja, die in einer Krise sind, erstmal wieder schrittweise vielleicht auch ins Leben zurück ja finden müssen und oft auch kleine Schritte machen müssen. Oft überfordern die sich nämlich, die wollen wieder schnell gesund werden oder schnell aus der Depression raus, schnell aus dem Burnout raus, was irgendwie ein Widerspruch ist, ne, weil da gab es ja auch Sachen, die stattgefunden haben, dass man da hineingekommen ist und das braucht seine Zeit. Ich kann natürlich aber jeden verstehen, der da ungeduldig ist, weil ein depressiver Zustand ist ja nichts Schönes und man kriegt ja auch Angst, man hat oft das Angst, die Angst in der Krise oder Angstzustände, die bleiben jetzt so, so bleibt man leben. Und das habe ich ganz oft, dass Frauen sagen, bleibe ich jetzt so? Und oft ist es aber auch so, natürlich vor allem durch Gott, ne, aber doch vielleicht auch ein bisschen durch menschliche Hilfe, dass Menschen auch wieder erleben, dass sie aus einem Loch wieder rauskommen. Und dann sagen sie, komisch, im Loch konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich da jemals wieder rauskomme. Und außerhalb vom Loch kann ich mir gar nicht mehr die Verzweiflung vorstellen, die ich da manchmal hatte, dass ich so am Leben verzagt war, ne, wie es Paulus mal sagt, ne, also das kann man sich manchmal dann gar nicht mehr vorstellen, aber das ist ja vielleicht auch gut so, ne, und tröstlich. Aber das ist so, der Mensch braucht irgendwie ja ein bisschen so ein Gefühl der Kontrolle. Was die Auswirkungen davon sind, erfahren wir auch dadurch, wie viel Geld ausgegeben wird für sogenannte ja berufliche Hellseher und Astrologen und so weiter. Es scheint anscheinend, nach den neuesten Zahlen, ungefähr 90.000 hauptamtliche Hellseher, Magier oder wie sie sich nennen, in Deutschland zu geben. 90.000, die aber, oder was heißt aber, die haben einen Umsatz machen zwischen 7 und 9 Milliarden Euro. Also das, was, wenn man das jetzt mal übersetzt, was bedeutet das? Menschen möchten Sicherheit, tragen da sozusagen ihr Geld hin, möchten die Zukunft erfahren. Jetzt muss man nur wissen, dass die Trefferquote der Astrologen echt grottenschlecht ist. Ne? Also es gibt immer wieder, Sie müssen mal darauf achten, immer am Jahresanfang gibt es meistens so einen winzigen Bericht, es geht ganz schnell und dann ist es wieder weg aus der Presse. Da wird oft mal die Trefferquote der Astrologen vom letzten Jahr beurteilt. Na, dann sagt man, was haben die für Voraussetzungen gemacht, was für Voraussagen gemacht und was ist davon eingetreten. Also müssen wir mal gucken, Anfang des Jahres irgendwann mal wieder. Und da gibt es meistens so eine Trefferquote, also oder so eine Fehlerquote, besser gesagt, von 96%. Zum Beispiel war es auch an dem Jahr 2001 so. Das nehme ich jetzt mal heraus, das war ja auch ein besonderes Jahr. Also die Astrologen haben eine neue Zeit des Friedens gesagt, es gab Krieg. Den Deutschen haben sie damals einen wirtschaftlichen Aufschwung versprochen und damals ging die Konjunktur bergab. Sabine Christiansen, das ist ja eine ARD-Moderatorin, haben sie ein glückliches Ehejahr versprochen, die hat sich dann getrennt von ihrem Ehemann. So, und kein einziger, und deswegen nehme ich jetzt 2001, obwohl es schon ein bisschen her ist, kein einziger Sternendeuter hatte die Terroranschläge in New York und Washington oder die Militäranschläge auf Ziele in Afghanistan vorhergesagt. Also das ist so ein Weltereignis gewesen, irgendwie hat es keiner, aber es wurde vorhergesagt, dass 33 UFOs auf der Erde landen werden und es zu einer galaktischen Föderation kommt. Das ist aber dann irgendwie, glaube ich, also ich habe es nicht mitgekriegt, nicht eingetreten. Na? Also nur mal so als Beispiel, aber das zeigt ja auch, die Menschen haben eine Sehnsucht danach, ne, zu wissen, wenn ich wüsste, was in der Zukunft mehr kommt, kriege ich jetzt noch einen Partner oder nicht, dann könnte ich doch mein Leben einrichten, aber das ist ja alles Schall und Rauch. Und übrigens in Großbritannien ist es mittlerweile so, da gibt's jetzt gab es eine Gesetzesänderung 2008. Und seitdem müssen britische Wahrsager und Kartenleger ihren Kunden vorher mitteilen, dass ihre Dienste lediglich zu Unterhaltungszwecken dienen und bisher experimentell nicht nachzuweisen sind. Immerhin, die sagen es, ob das dann ankommt, ne? Aber die müssen das mit sagen. Das ist so wie die Packungsbeilage oder fragen sie ihren Arzt oder Apotheker oder so ähnlich. Ne? Und da ist es auch so. Ne? Immerhin finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und dass das gesetzlich sogar geregelt ist, ist doch erstaunlich. Ne? Also das nur mal so dahin, was es alles so gibt. So, jetzt das Vierte. Ne? Wir haben jetzt sinnvolles Leben braucht Ziele, feste Wertvorstellungen, Gefühl der Kontrolle. Und das sinnvolle Leben braucht das Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein. Auch eigentlich keine Überraschung. Es soll doch einen Unterschied gemacht haben für mich, ob es mich gegeben hat oder nicht. Ne, daraus leitet sich auch der Begriff Selbstwert ab. Der Mensch fragt sich eigentlich, welchen Wert habe ich? Und das macht er oft an seiner sozialen Gruppe fest. Er vergleicht sich. Ne? Und er vergleicht leider aber auch so, dass er sich einer Gruppe anschließen will und sich von einer anderen Gruppe abspaltet. Und die anderen, ne, sind dann die Bösen oder die Niedrigeren. Und die Gruppe, wo ich bin, da will ich dazugehören. Und die sind die Tollen. Ist natürlich auch sehr querlich. Ne? Und man weiß ja auch, die sieht ja auch manchmal die politischen Auswirkungen. Aber wir wollen Erfolgserlebnisse, beruflich, sportlich, sozial, weil dann empfinden wir einen Wert. So, also meistens so ist es bei den Menschen so. Wir wünschen uns Ermutigung und Wertschätzung. Und ein Stück weit ist es ja menschlich und darf es auch sein. So, jetzt wenn wir uns die vier Sachen nochmal anschauen, haben wir ein Problem, denn das ist schon mal super und das stimmt auch alles so, dass Menschen das möchten und brauchen. Aber eigentlich sind alle Grundaspekte gefährdet. Die Ziele sind gefährdet bei den Menschen. Warum? Naja, zum Beispiel Ziele in der Midlife-Crisis erfahren die Menschen, dass sie eben die Ziele nicht erreicht haben. Dass sie etwas, was sie sein wollten oder werden wollten, ja nicht erreicht haben. Das nennt man dann in der Psychologie auch das tragische, ja, die Tragik der Nicht-Ereignisse heißt es. Also das heißt, es ist nicht nur immer schlimm und ein Leid, was Leute Schlimmes erleben mussten. Das gibt es natürlich viel. Aber manche Menschen kommen auch in die Beratung, weil bestimmte gewünschte Dinge nicht eingetreten sind. Also nicht der Ehemann, keine Kinder gekriegt, kein Haus gebaut, ne? Nicht mitreden können, nicht die Bilder vorzeigen können von was weiß ich, von alles Mögliche, Erfolgreiche. Und das kann auch Leid sein. Also, oder ist es so, man hat vielleicht Erfolg gehabt, beruflichen Erfolg, aber man merkt, man hat ein Ziel angestrebt, aber man merkt, das Ziel hat gar nicht das gehalten, was man sich davon versprochen hat. Man wurde gar nicht glücklich dabei. Feste Wertvorstellung. Das zweite ist auch gefährdet. Siehe die ehemalige DDR, da ist ein ganzes System gescheitert. Die Leute haben sich aber daran orientiert und viele haben das auch geglaubt und mussten da irgendwie dran leben. Und dann ist alles zusammengebrochen. Oder feste Wertvorstellungen werden erschüttert, weil man Ungerechtigkeit erlebt. Das Ideal des Friedens mit allen klappt dann doch nicht. Ich scheitere an meinen eigenen Werten. Ne? Ich wollte mit allen in Frieden leben. Dann zieht so ein Nachbar da nebenan, der verwirft es sozusagen, der lässt es einfach nicht zu. Ne? Gibt's ja, ne? Dass man sagt, man kann alles machen, aber der will einfach Streit. Dann ist der mein eigener Wert gefährdet. Das dritte, das Gefühl der Kontrolle, naja, wenn man jetzt mal so den Lebensentwicklung, Lebenslauf sieht, ja, da gibt's so eine Menge Sachen, die dann doch nicht kontrollierbar sind. Na, Gesundheit ist nicht kontrollierbar, man kann doch krank werden, aufs Lager geworfen werden. Kindererziehung sind manche Eltern, ne, vorher habe ich noch gewusst, wie es geht, ich wollte es auf jeden Fall anders wie meine Eltern machen, ne, und dann merke ich, ich schrei auch, gell, und bin auch mal an der Grenze, ne, das wollte ich eigentlich nie, ne, und da erlebt man Kontrollverlust sozusagen, weil man dann denkt man, Mensch, wie man es macht, ist verkehrt. Bei dem einen Kind hilft das, bei dem anderen hilft es nicht. Und man blickt gar nicht durch. Das ist alles nicht so einfach. Oder man hat am Arbeitsplatz erlebt man Kontrollverlust, weil man da Mobbing erlebt. Man will nur die Arbeit gut machen. Dann hat man aber auf einmal wird man zum Sündenbock oder so. Dann auch das Alter ist ja ein Kontrollverlust, weil man merkt, man wird eingeschränkt, man ist nicht mehr so leistungsfähig. Naja, und der Tod ist jetzt quasi der letzte endgültige Kontrollverlust, den die Leute ja auch gerne verdrängen. Auch das Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein, das ist ja schon mal super und wäre schön, wenn wir uns das mehr vermitteln würden, aber das ist ja auch gefährdet. Die Leute erleben Abwertung, Entmutigung, Missbrauch sogar, übersehen werden, Arbeitslosigkeit. Es ist gefährdet. Ne? Also wenn der Mensch hergeht und sagt, ich will mein Leben sinnvoll gestalten, ich brauche Ziele und Wertvorstellungen und Kontrolle und so weiter, dann ist es schon mal toll, aber es kann einem auch sehr schnell entgleiten. Ne? Und muss vielleicht eher gucken, wie man das anderen auch vermitteln kann, vielleicht auch den eigenen Kindern oder Menschen, die einem anvertraut sind. Aber so selber hat man da oft nicht die letzte Kontrolle drüber. Aber wenn wir jetzt nochmal diese vier Dinge anschauen, dann werden wir jetzt sehen, als Christen brauchen wir, ja, können wir wirklich Frieden haben. Nicht nur, weil unser Leben an sich sinnvoll ist und weil wir Gott gefunden haben, sondern weil, wenn wir diese Grundaspekte nochmal durchgehen, Gott alle diese Grundaspekte erfüllt. Also durch Gott, durch Jesus wird dem Menschen Sinn verliehen. Also es gibt Ziele. Das Ziel ist eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Das Ziel ist der Himmel. Das Ziel ist aber auch, ich habe eine Lebensaufgabe. Ich habe das Ziel, ja, eine Berufung oder ich kann meine Gaben einsetzen. Wertvorstellungen, da gibt es auch. Ne? Man muss nur in die Bibel reinschauen, eine Menge Wertvorstellungen. Da gibt es Nächstenliebe, Feindesliebe, biblische Ehe. Ne? Da gibt es eine Menge Sachen, wo ich mich dran orientieren kann. Die mir Orientierung geben. Kontrolle. Was ist da? Das wird auch befriedigt, dieses Gefühl, weil Gott vertraut uns oder hat uns ja die Welt sogar anvertraut, die Natur, die Erde. Also er gibt uns ja was. Er vertraut uns Kinder an. Ne? Er traut uns da was zu. Wir können das Land bebauen und vermehren, wie es so schön, und uns vermehren, wie es so schön heißt. Aber noch viele andere Dinge, wo Gott uns mit hineinnehmen will. Er vertraut uns ja auch andere Menschen an, um die wir uns kümmern können. Wie Jesus auch in seine Jünger quasi reingebuddert hat. Und die waren ja am Anfang nicht die idealsten Menschen. Aber ja, er hat an sie geglaubt, das hat sich dann noch alles entwickelt. Und natürlich, Gott bestätigt das Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein. Im noch mehr, wir sollen ja eigentlich seine Kinder werden, wir sollen eine einmalige Stellung haben. Jesus soll unser Bruder werden und Gott soll unser Vater werden. Dass wir das auch wissen, dass wir so leben können, das ist eine einmalige Stellung. Ne? Und wo gibt's das? Und das gibt's eben bei Gott. Und vielleicht sind wir uns gar nicht immer so dessen bewusst, aber so ist es. Ja, wie bekomme ich jetzt in mein Leben ganz praktisch, ne, alltagsnah, auch für Christen ist es vielleicht mal manchmal gut, weil ich habe ja einen übergeordneten Sinn, das ist schon mal gut, aber wie erlebe ich vielleicht auch Sinn, vielleicht wenn ich erschöpft bin oder wenn es Zeiten in meinem Leben gegeben hat, die nicht einfach waren. Viktor Frankl, das war ein jüdischer Arzt, der hat mal gesagt, dass der Mensch dann am meisten Sinn erlebt, wenn er sich selber übersieht, wie das Auge, das wir da sehen. Genau, da steht Selbsttranszendenz. Das klingt ein wenig esoterisch, ist aber jetzt in dem Fall nicht so gemeint. Das heißt nur, dass jemand aus sich herausschaut. Also wenn das Auge sich selber wahrnimmt, Regenbogenfarben oder grauen Schleier, dann ist das Auge nicht gesund. Das Auge ist dann gesund, wenn es rausgucken kann. Ne? Und das heißt nicht, dass man dann auch mal an sich denken soll und sich auch mal pflegen muss und mal Pause machen muss. Das ist schon klar, wir kommen ja vom Burnout-Seminar. Ne? Aber ne? Also von daher, aber es ist doch schön, wenn man für andere da ist. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, das tut mir auch selber gut und das darf ja auch sein, wenn ich mich mal um andere kreise und nicht immer um mich. Wenn man sich immer um sich selber kreist. Wie gesagt, man darf auch mal auf sich gucken und mal sich pflegen, aber wenn man das immer macht und immer nur guckt, was ist bei mir und was war damals in der Vergangenheit und ich immer Archäologie mit meiner eigenen Geschichte, das macht in der Regel nicht gesünder. Ne? Vielleicht brauche ich mal eine Zeit, wo ich was reflektiere, vielleicht gehe ich auch mal in Seelsorge und arbeite was auf, okay, aber irgendwann muss ich aus mir herausschauen und das gibt oft Lebenssinn und Freude. Und Viktor Frankl, also das war kein Christ, das war ein Jude. Er hat es offen gelassen, aber man kann es auch gut in seiner Logotherapie christlich füllen. Der hat gesagt, es gibt drei Werte, wo man Sinn erleben kann. Schöpferische Werte, Erlebniswerte und Einstellungswerte hat er da genannt. Drei Hauptstraßen zum Sinn. Was bedeutet das? Jetzt kann man ja mal überlegen, ob man das so ein bisschen im Leben drin hat. Schöpferische Werte heißt, es ist ein Werk schaffen, sich einer Aufgabe völlig hingeben. Das heißt, Werk heißt, dass alles, was man mit Freude und Kreativität schaffen kann und zum Beispiel auch ein Müllmann, der aus den Müllbergen weggeworfenes Spielzeug heraussucht und in seiner Freizeit repariert und an Waisenkinder verschenkt, der tut ein Werk sozusagen, was Schöpferisches. Gott hat uns vorgemacht, wie Schöpfung geht. Ne? Wir sind Geschöpfe, aber wir möchten eigentlich auch was schaffen, was schöpfen. Das ist eine aktive Sinnfindung, die tut uns gut. Dann das Zweite, das nennt man Erlebniswerte. Also wenn ich jetzt nichts schaffen kann, kann ich immer noch was erleben. Ich kann bewusst Natur oder andere Menschen erleben, in der Einmaligkeit und Einzigartigkeit. Ich kann den Tag für Tag wahrnehmen, wie wir es gesagt haben, heute diese Stunde ist jetzt da, der Tag, die Sonne ist heute da. Ich kann jeden Tag als Geschenk begreifen. Also ich nehme die Welt auf, Kunst und Natur, das sind Wahrnehmungswerte. Das hat auch was mit Genießen zu tun. Wie jemand mal gesagt hat, schöne Stunden muss man planen, schwere kommen von allein. Ne? Also das ist so gemeint, dass man auch mal was, ja, was wahrnimmt, was genießt. Und das Dritte heißt Einstellungswerte. Also wenn ich nichts schaffen kann und wenn ich auch nicht was Schönes erleben kann, kann ich immer noch meine Einstellung verändern. Selbst bei schlimmen Dingen ist die Frage, wie deute ich das jetzt für mich? Welche Überschrift gebe ich dem Ganzen? Kann ich eine aktive Antwort auf das Leid finden? Das muss ja nicht sofort sein. Wenn jemand in eine Krise kommt, dann ist es erstmal schlimm und Punkt erstmal, ne? Also man kann nicht immer sofort eine schöne Überschrift dann finden. Manchmal muss man aber den Menschen das Leid erstmal aushalten und mal da sein, einfach zuhören, auch als Angehöriger vielleicht. Aber manchmal kann man auch sagen, will ich Sinn finden oder will ich auch einen Sinn geben? Also will ich auch eine Antwort geben auf die Frage des Lebens. Manche sagen ja, ich will Sinn finden, was ist der Sinn des Lebens? Aber ich könnte auch sagen, ja, ich könnte ja auch anderen mal einen Sinn geben und mal der Antwortende sein. Und ich könnte auch Zeiten, die ich habe, von Krankheiten anders versuchen zu definieren, mit der Zeit, denn nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern die Gedanken darüber bestimmen das Leben. Das ist ganz interessant. Also Menschen können sehr gleiche Ereignisse, Trauerfälle, Krankheiten, Dinge, psychische Dinge, ganz unterschiedlich verarbeiten, je nachdem, was für eine Zuschreibung sie dem Ganzen geben. Und auch eine Ehekrise, ne? Wir sagen immer, dass das Ehepaar am schönsten ist, wenn sie da irgendwann auch eine Chance drin sehen, dass das jetzt leicht ist. Aber es wäre doch schön, wenn sie was Grundsätzliches dabei lernen können, dass sie jetzt fürs ganze weitere Eheleben begleiten könnte, dass sie wieder auf ein positiveres Niveau miteinander kommen, das dann fest ist, dass sie Dinge erkennen, die sie dann auch aus dem Weg räumen, auch Schuld. Eine Angstklientin hat mal zu mir gesagt, die hat ganz schlimme Panikattacken gekriegt und die hat gesagt, ich kann das gar nicht verstehen, das passt nicht zu mir, ich war immer so robust und stabil und ich kenne sowas nicht und früher habe ich immer die Leute den Kopf geschüttelt, wenn jemand gesagt hat, das kann man nicht, ich bin ängstlich, dann habe ich gedacht, na, aber da stellt man sich doch nicht so an, das macht man doch einfach, ne? Und dann hat sie selber Panikattacken gekriegt und dann hat sie gesagt, das hätte ich mir nie vorstellen können, wie es einem da geht, da ist man ganz hilflos, da möchte man am liebsten in ein Loch verschwinden und dann hat sie gesagt, dann Gott sei Dank ging es ihr dann später besser. Dann hat sie gesagt, aber die Zeit hat ihr ganz anders die Augen geöffnet für andere Menschen, die auch mal was nicht schaffen. Die wurde total barmherzig. Die hat gesagt, ja, ich kenne das auch. Ich habe es auch erlebt. Na, ich weiß, dass man mal etwas nicht schaffen kann, was vielleicht in den Augen anderer lächerlich erscheint, dass man aufsteht, dass man irgendwo hingeht zu einer Veranstaltung, in Gottesdienst, dass man so Angst kriegen kann vor normalen Dingen. Also das hat sie verstanden und so hat sie für sich jetzt da auch einen Sinn drin gefunden. Und trotzdem glauben wir, dass Menschen insgesamt trotzdem ja überfordert sind, sich immer natürlich Sinn zu geben. Wir als Christen glauben, dass Gott uns den Sinn gibt, dass wir das gar nicht erarbeiten müssen und machen müssen, sondern dass Gott eben dann, wie ich es gesagt habe, Menschen Wert und Sinn und Ziele gibt und auch ein ja Liebe gibt. Und dass das in seine Zuständigkeit sozusagen fällt. Er ist das Subjekt, der Mensch ist Objekt. Und ich brauche mich auch nicht irgendwie abhängig machen von irgendwelchen Heilsbringern und komischen Angeboten, sondern ich kann eigentlich gleich zur Quelle gehen. Und das ist eigentlich das Schönste, was man erleben kann, dass man einen persönlichen Gott trifft, der sich wirklich persönlich mit einem befassen will, der uns persönlich kennenlernen will. Und der mit uns eine persönliche Beziehung eingehen will, der sich für uns interessiert, dem nichts zu klein ist und nichts zu schwach und nichts zu unwichtig, als dass er nicht teilhaben will und natürlich auch helfen will. Ja, das ist das Größte eigentlich, was es gibt.
Es gab noch bis vor einiger Zeit Zivildienst. Und da gab es einen Zivildienstleistenden, der hat in einem Altenheim Dienst getan. Und dann hat er den Auftrag von seiner Leitung bekommen, er möge die Gebisse der Bewohner reinigen. Hat er gemacht. Hat er alle Gebisse auf einmal eingesammelt und hat sie gereinigt. Können Sie sich vorstellen, was hinterher für ein Leben in der Bude war? Jeder durfte sein Gebiss finden. Das war ein sehr sinnvoller Tag für die Bewohner des Altenheims. Die hatten Erlebniswert. Man weiß aus Untersuchungen, dass wenn in einem Altenheim wird viel über das Essen geklagt. Wenn da eine Baustelle ist, also irgendwo gebaut oder saniert wird, dass dann die Klagen über das Essen signifikant abnehmen. Man ist anderweitig beschäftigt, nämlich mit Lärm und Schmutz und so. Und die Wahrnehmung wird dann von dem scheinbar oder vermeintlich schlechten Essen abgezogen. Also wenn Sie wollen, dass Ihr Essen besser wird, machen Sie irgendwo eine Baustelle auf. Das ist ein Erlebniswert für die Bewohner. Können wir vielleicht freundlicherweise nochmal die drei Straßen zum Sinn sehen? Also ganz herzlichen Dank auch, gell, für die tolle Unterstützung. Wunderbar. Genau, vielen Dank. Also der Viktor Frankl, jüdischer Arzt, der es ideologisch offen gelassen hat, meine Frau hat es gerade gesagt, der sagt eben, auf diesen drei Wegen kann ich sinnvolles Leben bekommen. Vor kurzem habe ich unseren Keller aufgeräumt. Ich war schöpferisch tätig. Schöpferischer Wert links. Ne? Also aus einem unordentlichen, schmutzigen Keller habe ich einen sauberen, aufgeräumten Keller gemacht. Da bin ich zu meiner Frau, sage ich, du Schatz, ich habe aufgeräumt. Willst du mal gucken? Na, dann sind wir zusammen runter. Und dann hat sie, oh, super, hast du das gemacht, gell? Ja, das ist was. Und ich habe mich geplagt und habe Lebewesen gefunden, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat und so. Dann sind wir da rauf und habe gesagt, ach komm, gehen wir nochmal runter. Dann sind wir wieder runter. Das hat den Tag sinnvoll gemacht. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in den Keller gehe, genieße ich, dass es immer noch aufgeräumt ist. Man findet wieder was, man weiß, was man alles hat. Das ist schöpferisch tätig. Macht das Leben sinnvoll. So, also diese drei Möglichkeiten hat uns Gott gegeben, eine Schöpfungsordnung. So, für die Christen unter uns, wer es fassen kann, der fasse es. Achtung, anschnallen. Das hier ist ja aus der Sicht des Menschen gedacht. Wie komme ich als Mensch zum Sinn im Leben? Aber könnten Sie sich mal einen kurzen Moment vorstellen, wie es aus Gottes Sicht ist? Wer es fassen kann, der fasse es. Könnten Sie sich vorstellen, dass auch Gott eine sinnvolle Existenz will? Also von Gott her gedacht. Und dass Gott diese drei Werte auch braucht, damit er einen sinnvollen Himmel zusammenkriegt. Gott war schöpferisch tätig. Aus seinem Wort heraus hat er die Schöpfung gemacht. Er tut heute noch Wunder, er heilt, er führt. Kann es sein, dass auch Gott, und wir sind ja seine Ebenbilder so geschaffen, dass er schöpferisch tätig sein will und sagt, jetzt wird meine Existenz als Gott sinnvoll dadurch. Ich darf an dir was schaffen, in deinem Leben was schaffen. Ich darf ihn heilen. Lass mich ran. Und dass Gott Erlebniswerte mit uns Menschen sucht. Er möchte uns führen, er möchte uns Geschenke machen. Meine Erfahrung ist die, dass Gott uns manchmal Dinge gönnt in der Nachfolge, die wir uns selber nie leisten würden. Gott ist da viel großzügiger als wir selber zu uns. Dass er das Gebet von uns hören will, weil er was mit uns erleben will. Wissen Sie, ist es nicht eigenartig, warum beten wir überhaupt noch? Wir haben uns an alles gewöhnt, dass das alles normal ist, aber warum eigentlich? Warum beten wir, wenn wir es mit einem allwissenden Gott zu tun haben? Der weiß doch alles schon, sagt Jesus sogar wörtlich. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles bedürft. Dann würde ich als normaler, rational denkender Mensch sagen, dann muss ich aufhören zu beten, weiß er eh schon. Aber der Clou ist ja, dass Gott extrem beziehungswillig ist, sieht man im Alten Testament, mit dem Volk Israel, was Gott mit Israel durchmacht und durchgemacht hat, macht er mit uns auch durch. Und dann sagt er, du, ich will aber dein Gebet hören. Ich, der ich alles wissen könnte, ich weiß natürlich, was du beten wirst, aber ich, der ich alles wissen könnte, allwissend, ich tue mich freiwillig dumm machen, ich tue mich freiwillig unwissend machen, weil ich auf dein Gebet gespannt bin. Gott verzichtet freiwillig auf sein Wissen. Das ist wie Eltern, die genau wissen, wo der kleine Kerl sein Geschenk zu Weihnachten versteckt hat. Und die müssen nur nachschauen, nur wüssten sie es. Aber sie versagen sich das, weil sie sagen, wir wollen uns überraschen lassen, was er uns Schönes gemalt und gezeichnet hat. Und das wollen wir an Weihnachten selber hören und sehen. Die Freude nehmen wir uns doch nicht vorher weg. So macht es Gott mit uns. Natürlich könnt ihr nachgucken, was wir beten werden. Aber er sagt, ich verzichte bewusst darauf. Warum? Weil ich von dir überrascht werden will. Ich möchte mit dir in Beziehung treten. Wenn es sein muss, will ich meinen ganzen Plan mit dieser Welt wegen deinem Gebet verändern. Es war Regen gemeldet. Meine Frau und ich haben für Trockenheit gebetet. Was haben wir? Trockenheit. Gott muss das ganze europäische Wetter ändern, nur weil wir gebetet haben. Tut uns furchtbar leid für die, die Regen sich gewünscht haben. Und Gott sagt, ich bin beziehungswillig. Ich will was mit dir erleben. Ich will dich führen. Ich will in Beziehung zu dir treten. Erlebniswert. Und wer es fassen kann, der fasse es. Auch Gott sucht eine Einstellungsänderung. Am Kreuz Jesu, bei der Vergebung, sagt er, aus einem Sünder mache ich, wenn du das annimmst, für dich einen Gerechten, wenn du dich bekehrst, wenn du von Neuem geboren wirst, ändere ich meine Einstellung zu dir. Vorher hast du die Vernichtung verdient gehabt, die Hölle verdient gehabt, die Verlorenheit hast du dir selber eingebrockt. Aber da du zu mir gekommen bist und mich um Vergebung bittest, sehne ich mich danach, meine Einstellung zu dir um 180 Grad zu verändern. Ab jetzt bin ich dein Vater, ich liebe dich über alles. Ab jetzt möchte ich dir den Himmel gönnen. Ich freue mich schon auf die Gemeinschaft mit dir in Ewigkeit. Das ist eine Einstellungsänderung. Und Gott sagt, und weil ich dich geschaffen habe und alles drei an dir tun darf, ist meine Existenz sinnvoll. Das ist mein Gedanke, von Gott aus gedacht. Ich weiß nicht, wer es weiß, es gibt so einen irischen Fußballer, ein berühmter Fußballspieler, der ist 2005 gestorben, aus Nordirland, George Best. Von dem gibt es ein tolles Zitat, der sagt, ich habe eine Menge Geld in meinem Leben für Alkohol, für Frauen und für schnelle Autos ausgegeben. Und den Rest habe ich einfach sinnlos verprasst. Vorher war es sinnvoll, Alkohol, Frauen und schnelle Autos und der Rest sinnlos. Tolles Zitat. Manche Menschen sagen, ich und viele Christen, die wir kennen, tun von Montag bis Samstag auf Geld ihren Leben aufbauen. Nicht im Sinne von viel verdienen wollen, sondern von viel sparen wollen. Und dann spart man an Menschen. Man leistet sich keine schöne Deko, weil es kostet ja Geld. Man macht nur das zweitbeste Stück Fleisch, weil das beste wäre zu teuer gewesen. Man spart. Man geht sehr bescheiden mit Spendengeldern um, weil es sind Spendengelder, also auch vernünftig, verantwortlich ist gut. Aber man spart an dem, wofür die Spendengelder eigentlich sind, nämlich an den Gästen, an Menschen. Und eigentlich ist das Geld dann doch sehr wichtig im Herzen. Und Jesus sagt, der Mammon ist der gegen Gott, gegen mich. Und es gibt Prediger, die bewusst einmal im Jahr eine Predigtreihe machen. Nicht nur einen Vortrag, sondern mehrere zum Thema Geld. Weil jedes Jahr man das aufs Neue hören muss, dass das Geld seine Tentakel nach mir ausstreckt und unbedingt mein Herz erobern will. Weil das Geld will, dass ich es wie ein Gott behandle, nämlich anbete, nämlich verehre, nämlich niederknie vor ihm und ihm alles unterstelle, wie ein Gott. Und Gott warnt uns davor, sagt, du, das lohnt sich nicht, mach's bloß nicht, das ist nicht sinnvoll, so zu leben. Leben aber viele so. Und die wollen dauernd, dass wir auch so leben. Wissen Sie, ich bin Bankkaufmann von Haus aus. Das habe ich vor meinem Psychologiestudium gemacht. Banklehre abgeschlossen. Ich weiß, dass Geld nur auf Vertrauen aufbaut. Und da müssen nur zwei, drei Dinge passieren. Und das Vertrauen zum Geld ist weg und die Währung ist futsch. Und das schön Ersparte, wovon man sich ein Lebensabend versprochen hat und den Besitz, den man wegen angehäuft hat mit saurer Arbeit, das ist auf einmal weg. Und dann haben meine Frau und ich aber unser Geld für Menschen und für Gott investiert, haben einen Schatz im Himmel mit milliardenfacher Verzinsung. Dann sind wir die Schlauen am Schluss. Vertraue nicht aufs Geld, vertraue auf Gott. Wie heißt es in den Sprüchen Salomos? Bemühe dich nicht, reich zu werden. Da spare deine Klugheit. Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da, denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Gehen Sie mal auf den Schrottplatz und schauen Sie mal, was dort liegt. Da liegen die Träume von Menschen. Der scheinbare Sinn von Menschen, die ihre besten Jahre dafür geopfert haben. Auf dem Schrottplatz. Und Paulus kommt daher und sagt, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wissen Sie, Tschernobyl, Fukushima, das ist unsichtbare Radioaktivität, aber die wirkt sich sehr real aus. Unser Gott im Positiven ist auch unsichtbar, aber wirkt sich sehr real aus. Schon komisch, wir sehen ihn ja nicht, wenn wir beten. Wir reden mit einem, wir reden nicht miteinander, wenn wir beten oder singen, aber mit ihm. Das ist schon eigenartig, das ist ein wenig peinlich. Aber es ist dann doch wieder dann peinlich, wenn wir an ihn glauben, dass wir sagen, er ist wirklich real da und wir spüren seine Auswirkungen. Später werden wir ihn sogar sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sagt Paulus im 2. Korintherbrief, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das bleibt für immer bestehen, das ist ewig. Ich weiß nicht, ob Sie das Tier kennen, für das weltweit am meisten gemacht wird. Das Tier, für das am meisten gemacht wird, ist die Katz. Und da alles für die Katz. Sinnlos. Deswegen ist gut, wenn wir nicht für die Katz alles machen, sondern dass wir ein Ziel haben, für das es sich zu leben lohnt. Und wenn ich so ein Ziel habe, dann verändert es mein Leben heute schon. Es gibt einen Chirurgen, der mit krebskranken Kindern unter anderem zu tun gehabt hat. Dr. Bernie Siegel heißt der, Amerikaner. Und der sagt, ich kann ungefähr die Überlebenschance meiner Krebspatienten vorhersagen. Und zwar hat er Krebspatienten gefragt, ob sie 100 Jahre alt werden wollen. Und diejenigen, die das mit Überzeugung bejaht haben, die haben signifikant länger gelebt als die, die gesagt haben, mit mir ist eh Feierabend. Das heißt also, wer ein Ziel, eine Vision hatte, einen Sinn im Leben hatte, der wurde sogar eher gesund oder blieb länger gesund oder konnte länger überleben. Das ist schon erstaunlich. Das sind ganz reale Auswirkungen. Das ist keine Fantasie. Das ist wissenschaftlich signifikant ermittelbar. Also wenn ich ein klares Ziel habe, dann habe ich eine Richtung, dann habe ich auch Energie, dann bin ich wie so ein Laserstrahl. Laser, also Licht, wenn es da so fundiert, dann bewirkt es nicht viel. Aber wenn ich ein gebündeltes Licht habe, Laser, kann ich sogar Glas schneiden damit. So scharf ist es. Zentriertes Licht, das weiß, wo es hin will. Das einen Sinn sozusagen, ein Ziel im Leben. Das hat Power. Das hat echt Kraft, das hat Macht. Wir sollen im Glauben Laserstrahlen werden. Im Laserschwert. Und da kommt Paulus und sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Philipperbrief. Man könnte ja, und das sage ich als Psychologe, man könnte ja permanent die Vergangenheit aufarbeiten. Meine Frau hat es gesagt, manchmal muss es sein, manchmal ist es notwendig. Vor allem auch, wenn Schuld im Spiel ist, muss ich Vergebung anstreben. Ein Klient kam zu mir, ein junger Mann, sagte, Herr Hildner, am Telefon, darf ich zu Ihnen kommen? Sag ich, selbstverständlich, gerne. Ja, ich würde aber gern beichten. Sag ich, herzlich willkommen. Dann hat er mir seine Geschichte erzählt, er war bei seinem Pfarrer. Er hat eine Not gehabt, er wollte beichten bei seinem Pfarrer. Wäre ich auch zuerst hin. Dann hat er gesagt, das ist keine Schuld. Das ist halt eine schwierige Lebensführung in ihrem Leben. Da brauchen sie jetzt nicht extra Gott um Vergebung bitten, sondern Gott hat sie lieb, auch so, da brauchen sie sich keine Sorgen machen. Das hat ihm aber nicht geholfen, weil er gemerkt hat, die Schuld war nicht weg. Dann ist er ins Ausland gefahren, in ein Kloster, da kannte er einen katholischen Pater, zu dem hat er Vertrauen gehabt, mit dem wollte er beten, bei dem wollte er beichten, der war grundsätzlich auch bereit dazu, er hatte nur ein Problem, er hatte keine Zeit. Warum, was hat der Pater gemacht? Er musste gerade das Kloster renovieren. Also der war in Immobilien gerade verstrickt. Dann ist er wieder zurückgefahren, unverrichteter Dinge, in seiner Verzweiflung hat er irgendwie von mir gehört. Dann hat er gedacht, na gut, dann gehe ich halt mal zum christlichen Psychologen, vielleicht kann ich ja da beichten. Und dann kam er zu mir und sagte, ich, gerne dürfen Sie bei mir beichten. Und Sie finden es nicht lächerlich, sage ich, im Gegenteil. Dann habe ich gesagt, schreiben Sie mal auf, was Sie beichten wollen, dann kommen Sie nächste Woche wieder und dann knien wir uns miteinander hin, dann beichten wir. Und dann kam er wieder und hat er 3 Seiten aufgeschrieben. Und wir haben so ein kleines Sofa bei uns, da haben wir uns hingekniet, unser Gebetssofa ist es. Er und ich daneben. Und dann hat er seine 3 Seiten Zettel runtergebetet. Und ein Ding schlimmer als das andere, der hat echt Sachen geliefert, Wahnsinn. Und dann hat er das alles vor Gott gebracht. Und dann habe ich ihm im Namen Jesu die Vergebung seiner Sünden zugesprochen. Habe ihm noch die Hände aufgelegt, ihn gesegnet im Namen Gottes. Und dann bin ich aufgestanden und er ist knien geblieben. Dann habe ich gewartet. Endlich ist er auch aufgestanden. Er sagte, wissen Sie, dass jetzt Jahre der Last von mir runter sind, Jahre der Last. Ich bin wieder frei. Und dann hat er mich umarmt. Dann habe ich ihn umarmt. Was für ein herrlicher Tag. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt, es sei denn, es ist Schuld, die muss vergeben werden. Manches muss auch ein bisschen aufgearbeitet werden. Ja, aber es gibt eine legitime Vergangenheitsbewältigung durch Verblassen lassen. Ohne, dass dann irgendwie Symptome nochmal irgendwo hochkommen müssen. Lassen sich das nichts einreden. Ich als Psychologe müsste eigentlich umgekehrt reden. Ich müsste sagen, ja, tun Sie noch viel aufarbeiten. Da gibt es immer was zu tun. Das Problem ist nur, während ich aufarbeite, lebe ich ja schon wieder ein neues Leben, das wieder verarbeitet werden müsste. Das ist eine Endlosspirale. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Mein Leben ist viel zu kurz und viel zu sinnvoll, viel zu kostbar. Ich habe eine Berufung, als dass ich permanent in meiner Vergangenheit rumhängen könnte, sondern ich strecke mich aus nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Das ist meine Berufung. Für die bin ich da. Also es kann sein, dass mein Leben zu wichtig ist, zu kostbar ist, meine Berufung zu existent ist, als dass ich mich dauernd mit solchen Sachen aufhalten sollte. Ich möchte mich auch mal nach dem ausstrecken, wofür ich eigentlich da bin. Für mein sinnvolles Leben. Und das ist das, was wir als vierte Hauptstraße zum Sinn, den Glaubenswert nennen würden. Schöpferischer Wert, Einstellungswert, Erlebniswert, Glaubenswert. Der Glaubenswert, den kann ich mir nicht selber machen, den schenkt mir Gott. Ich lebe für ihn. Ich bin für ihn unterwegs. Deswegen ist es höchst sinnvoll, Menschen zu Jesus führen zu dürfen. Das ist für uns immer der Höhepunkt, wenn wir das im Dienst tun dürfen. Wenn das Gespräch drauf kommt und jemand sagt, ich möchte meinen, ist schon öfters passiert, teilweise sogar Paare, Ehepaare gleichzeitig miteinander. Wir wollen unser Leben Jesus anvertrauen. Wir wollen nicht mehr die eigene Regie über unser Leben führen. Was für ein Höhepunkt unseres Dienstes. Also das ist wunderbar, wenn man das tun darf. Wenn man sein Leben, seine Zeit, seine Gesundheit, seine Kraft oder auch seine Krankheit, seine Schwäche. Wenn man sein Geld dafür einsetzen darf. Man muss verantwortlich auch Familie versorgen mit Geld, ist klar. Aber dass man sagt, was nicht unbedingt notwendig ist, lass es uns Gott geben. Lass uns damit Menschen dienen. Am glücklichsten macht Geld, wenn man es teilt. Das macht am glücklichsten nicht, wenn man es hortet. Es hat mal jemand gesagt, unendlich viele Jahre waren, ehe es mich gab. Unendlich viele Jahre werden vielleicht nach mir sein. Und irgendwo in ihrer Mitte sind ein paar Sommer, in denen für mich Tag ist auf der Erde. Für diese Spanne Zeit bin ich verantwortlich. Und der irische Schriftsteller George Bernard Shaw hat geschrieben, dies ist die wahre Freude im Leben, für ein Ziel gebraucht zu werden, welches ich selbst als ein ganz großes erkenne. Treibende Kraft zu sein, anstatt nur eine kleine Motte, die sich mit Nörgeln und Jammern über die Schwierigkeiten des Lebens die Zeit vertreibt. Und darüber verzweifelt, dass die Welt sich nicht anstrengt, diese Motte glücklich zu machen. Lesen Sie mal Hiob, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, 42 Kapitel Leid. Und die Bibel hält diese Zeit aus, Diskussion mit den Freunden und warum Gott bei mir und warum nicht. Und die Frau quatscht noch dazwischen und schwört Gott ab und was weiß ich. Ein Drama. Jeder Leidende fühlt sich getröstet und verstanden. Und dann in Kapitel 42, ganz am Schluss, wendet Gott das Schicksal von Hiob und schenkt ihm doppelt so viel Besitz, als er vorher verloren hatte. Wissen Sie, was der entscheidende Vers ist? Als Hiob anfing, Fürbitte für seine Freunde zu tun, wandte Gott sein Schicksal. Also als Hiob wieder fähig wurde, aus seinem eigenen Leid rauszugucken über den Tellerrand und sich wieder um andere zu kümmern, sogar Fürbitte für andere zu tun, da hat Gott reagiert und sein Schicksal gewendet. Als das Auge wieder anfing, sich selber zu übersehen. Ich schließe mit Psalm 126, ein sinnvolles Leben. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Ne, Zalando, schrei vor Glück. Das gilt für uns Christen. Dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen sein. Und unsere Augen voll und unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Ja, der Herr hat wirklich Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Früchte. Wollen wir so ein Leben leben? Ich ja, meine Frau auch. Ich lade Sie noch ein zum Gebet, Sie dürfen ganz sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für dein kostbares Wort. Es ist für uns unser Leben und es ist unser Sinn. Und da steht alles, Herr, wie du uns wirklich glücklich machen willst. Ich danke dir, dass du uns ein sinnvolles Leben in der Nachfolge schenkst. Uns fehlt nichts. Und als die Jünger gefragt wurden, ob sie etwas vermisst haben, weil sie alles für dich aufgegeben haben, da haben sie gesagt, nichts, Herr. Alles Wesentliche kriegen wir bei dir. Ein Dach über den Kopf, Nahrung, Kleidung und Liebe. Und deine Vergebung, dafür danken wir dir, Herr. Du hast deinen Sohn ans Kreuz geschickt für uns. Er hat sein Blut für uns vergossen. Dafür loben und preisen wir dich. Herr, und wir wollen nichts außer dir. Zeige uns und hilf uns dabei, wie wir das im Alltag übersetzen können. Wie wir das ganz praktisch leben können. Gib uns die Gnade dazu durch deinen Heiligen Geist. Und wenn wir heute auseinandergehen, dann schenk, dass wir als Gesegnete des Herrn auseinandergehen. Segne auch unsere Lieben daheim, die nicht da sein können oder wollen. Geh auch ihnen nach, Herr. Und segne uns ab morgen wieder. Du bist ein Herr des Alltags. Du bist alle Tage bei uns bis an der Weltende. Und darum sind wir froh und getrost und geborgen und brauchen keine Angst zu haben. Herr, ich danke dir, dass das sinnvolle Leben über den Tod hinausgeht, dass eine Ewigkeit auf uns wartet, auf die wir uns freuen dürfen. Und dafür danken wir dir heute schon. Und das Schönste für uns ist, dass es auch für dich sinnvoll ist. Dass wir uns beide aufeinander freuen. Hab Lob und Dank dafür. Segne diesen Sonntag. Amen.